Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute bei uns zu Gast ist Richard Hawkes. Richard, ich habe gehört, du bist schon in der Leitung.
Ich bin an der Leitung, danke.
Schön, dass du dich aus Amerika einwählst. Wir hatten eine kurze Verzögerung, dass wir auch die Verbindung zustande brachten, aber gut, dass wir jetzt diese Telefonverbindung haben. Richard Hawkes, wir haben dich eingeladen, bei Radio Enlighten Next zu sprechen, weil du als Gründer der Firma Growth River, einem globalen Consulting-Unternehmen, das Unternehmensentwicklung begleitet und auch eine eigene Unternehmensentwicklungsphilosophie entwickelt hat, wir gedacht haben, dass du einer der Denker bist im integral-evolutionären Feld, der wirklich sich tief überlegt hat, wie wir auch Organisationen auf eine neue, andere Weise so entwickeln können, dass sie einerseits effektiver das sind, was sie sein wollen, und andererseits eine Kultur miteinander entwickeln, die mehr ist, was herkömmliche Organisationskulturen bis jetzt darstellen. Als grundlegende Frage, wie denkst du, können sich Organisationen, ob es jetzt Geschäftsorganisationen sind oder andere Formen von Organisationen, heute auf eine neue Art und Weise verstehen, sodass wir eine gemeinsame neue Unternehmens- und Organisationskultur entwickeln können? Was denkst du, sind die entscheidenden Schritte, die wir jetzt gerade neu hier im modernen, postmodernen Umfeld gehen können? Gibt es hier wirklich eine Neuöffnung über ein neues Denken, was Organisationen sein könnten? Was ist das aus deiner Sicht?
Was ist neu, ist, dass wir wissen jetzt, wie man es beschleunigen kann, die Entwicklung einer Organisation. Und das heißt, dass vorher, vielleicht immer hat es Organisationen gegeben, die entwickelt waren. Frage ist, wie kann man die Schnelle dahin bringen? Und wie kann man es systematisch machen? Und das ist eigentlich, was wir machen.
Wenn du sagst beschleunigen, dann meinst du, dass es Organisationen gibt, die eine entwickeltere Betriebskultur, Organisationskultur entwickeln können, die einerseits mehr das erreichen, was sie sich als Ziel gesetzt haben, und andererseits eine Form des Miteinanders finden, die diese Ziele auch besser unterstützt. Was zeichnet eine entwickelte Organisation gegenüber einer weniger entwickelten Organisation aus?
So, wenn ich mit Geschäftsführern spreche, auch ganz oft frage ich, haben Sie eine ganz konzentrierte Team oder ganz hochfunktionierende Team erlebt? Und manche sagen ja. Und so Leute haben kleinere Erfahrungen mit höherer entwickelter Organisation. Aber die Frage ist, wie kann man das nachhaltig machen? Das erste, die meisten Leute haben so eine Idee, wovon wir sprechen. Sie haben so eine kleine Erfahrung damit. Aber Unterschied zwischen einem hochentwickelten Team und einer andere Art Themen. Es hat damit zu tun, mit inwieweit können die Leute interdependent arbeiten, inwieweit können die co-kreieren ihre Zukunft, inwieweit können die Konflikte direkt zwischeneinander lösen. Und das hat einen direkten Effekt, direkte Auswirkungen, Wirkung auf Strategien und was möglich ist und was nicht möglich ist, was für ein Potenzial eine Organisation erreichen kann.
Jetzt hast du drei Stichworte genannt, die, glaube ich, hier sehr bezeichnend sind. Du hast von interdependent gesprochen, du hast von co-kreieren gesprochen und du hast von einer besseren Form, mit Konflikten umzugehen, gesprochen. Interdependent heißt eigentlich, dass wir sehen, dass wir in einem sozialen Geflecht sind, dass wir in einem sozialen Miteinander sind und dass wir Umgangsformen entwickeln, die dieser Interdependenz, dieser Gegenabhängigkeit im positiven Sinn Rechnung tragen. Also dass wir wirklich uns auch als Netzwerk, als menschliches, betriebliches Netzwerk verstehen. Das ist eine hochkomplexe Leistung, uns als solches zu sehen. Nicht nur ich und meine eigene Agenda zu sehen, sondern zu sehen, nein, wir sind vernetzt miteinander und wir bilden ein Ganzes und können dadurch das, was wir schaffen wollen, also das, was wir als Betrieb, als Unternehmen, als Organisation erreichen wollen, miteinander in einer Weise schaffen, dass wir wirklich Co-Kreatoren des Ganzen sind. Und die Konflikte, die dadurch entstehen, können, wenn ich die richtig verstehe, etwas sein, das sogar ein kreatives Potenzial ausmacht.
Ganz genau. Und das fängt immer an mit einer Entscheidung, dass man in Beziehung sein möchte, zuerst. Mhm. Und dann innerhalb dieses Beziehung, dann fängt man an zu kreieren und ein Teil des kreieren, ist Konflikt zu lösen. Mhm. Das heißt, eine Quelle des Innovations darzustellen und mit Absicht zu benutzen.
Du hast ja in deiner Grundlagenarbeit, die du für Growth River entwickelt hast, und wenn ich die richtig verstehe, arbeitest du auch an einem Buch über diese Organisationsentwicklung, von verschiedenen Organisationsentwicklungsstufen gesprochen, die eine typische Organisation normalerweise durchgeht. Kannst du kurz sagen, aus deiner Sicht, was entsteht da, wenn sich eine Organisation entwickelt? Durch welche Stadien geht so eine Organisation durch und inwiefern ist das wirklich eine vertikale Entwicklung?
So, es gibt vier Stadien. Erste ist, alle die Leute sind independent. Das heißt, die sind Einzelkämpfer. Das ist die erste Stadium. Zweite Stadium ist, man hat sogar eine direktive Führungskraft. Und das Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Stadium ist, in den ersten haben die Leute sind etwas allergisch gegen Hierarchie. Und in der zweiten Stufe oder Stadium haben sie sogar ein Team Leiter, der alle die verschiedenen Rollen innerhalb des Teams bestimmen kann. Auf der dritten Stufe geht man weiter auf ein komplettes Rollensystem. Das heißt, dass der Teamleiter oder Geschäftsleiter ist jetzt wird sogar ein Architekt des Rollensystems. Das heißt, jetzt auf diese dritte Stadien, er arbeitet nicht so viel in dem Geschäft oder innerhalb des Organisations, mehr am Arm des Organisations als Architekt oder. Und dann auf dem vierten Stadium haben wir selbstentwickelnde Teams. Und was das heißt, ist, dass dann man hat dann ein komplettes Rollensystem. Und wenn man ein komplettes Rollensystem hat, fangen alle die verschiedenen Leute innerhalb ihrer Rollen, die fangen an, ihre eigenen Strategien durchzusetzen. Und was das heißt, ist, dass man kriegt Konflikte zwischen all die verschiedenen Rollen. Und in diese vierte Stadien, dann kommt der Kultur zuvor. Das heißt, es wird ganz, ganz wichtig, dass man Kompetenz hat, Konflikte zwischen verschiedenen Rollen, zwischen verschiedene Strategien als eine Quelle des Innovations zu benutzen, eigentlich Lösungen zu finden zwischen die vier Stadien.
Jetzt lass mich vielleicht nochmal durch diese vier Stadien, die du hier beschrieben hast, nochmal durchgehen, um hier auch besser zu verstehen, was du meinst. Ich glaube, dass die erste Form der Zusammenarbeit, inwiefern man das jetzt als Organisation bezeichnen kann oder nicht, ist, glaube ich, eine berechtigte Frage. Aber wir kennen das alles, dass wir arbeiten in irgendeiner Form zum Beispiel als eine Initiative oder als eine neu zu gründende Firma oder als ein Freundeskreis, der irgendwas aktiv machen möchte, zusammen. Aber eigentlich hat jeder so seine eigene Idee, wie wir das machen wollen.
Genau.
Und wir raufen uns irgendwie zusammen.
Das ist als Individualist.
Jetzt hatte ich dich akustisch gerade schlecht verstanden.
Oh, Entschuldigung. Als ein Verbund vom Individualisten.
Genau. Und ich glaube, das ist auch gut zu sehen, das ist eine Organisationsform, wenn ich dich richtig verstehe, die ja unheimlich anfänglich innovativ ist. Weil im Prinzip Menschen, die was wollen, versuchen sich miteinander zu arrangieren.
Genau.
Was ist was ist da das Auslösende, dass Organisationen oft aus dieser Organisationsform dieses individuellen Einzelkämpfertums herausgehen in das zweite, was du eine direktive Führungsform genannt hast?
Normalerweise jetzt ist klar zu alle die verschiedenen Individualisten, dass die brauchen einfach jemanden, der am Ende sagen kann, wohin gehen wir.
Ja.
Weil wenn es ein Verbund vom Individualisten ist, dann steigen die Leute aus, wenn es nicht in eine Richtung geht, wohin die wollen eigentlich. So, es hat mit ganz oft gibt es eine katastrophische etwas passiert, in dem die lernen, dass wir können einfach nicht so weitergehen ohne jemand, ohne irgendeinen Mechanismus, wo wir eigentlich eine gemeinsame Entscheidung nicht treffen können.
Das heißt, es entsteht eigentlich das Bedürfnis, dass jemand sich hier etabliert, der einen Gesamtüberblick hat, was man eigentlich gemeinsam machen will. Dass jemand ist, der eher in der Lage ist, hier auch die Gesamtrichtung zu entwickeln und dass das dann eine Organisationsform wird, die diese auch hierarchische Struktur hat, dass sie ein Zentrum bekommt, dass hier die grundlegenden Richtungen, wo wir uns hin entwickeln wollen als Organisation, sei es eine Geschäftsleitung, sei es ein Geschäftsführer, wie auch immer, dass hier sich etwas etabliert, das ein Zentrum ist. Und das ist der große Unterschied zwischen diesem Zusammenschluss von Einzelkämpfern und das, was du direktiven Führungsstil nennst.
Genau, aber das muss erlaubt, einer Gruppe, einer Arbeitsgruppe muss es erlauben. Und das heißt, die müssen alle wählen, jemand als Führer, als Führer ist ein schlechtes Wort, aber als Teamleiter zu folgen. Und das ist nicht irgendeine einfache Wahl.
Aber ist das nicht die Organisationsform, die wir meistens haben momentan in den verschiedensten gesellschaftlichen...
Meistens, ja.
Dass wir irgendwo einen Chef haben und der Chef sagt, wo es lang geht?
Ja, genau. Aber es gibt das Gesetz des Deckels, das heißt, so eine Firma kann nicht weiterentwickeln als die Entwicklungsstufe des Geschäftsführers.
Okay, das musst du mir nochmal näher erklären. Dieses Gesetz der Begrenzung des Deckels, wie du es nennst, das heißt, hier diese Organisationsform, wo es einen Chef gibt, der die grundlegenden Sachen ausarbeitet und der Rest wird delegiert, hat eine Begrenzung. Er hat eine Begrenzung,
genau.
Die Entwicklung, die evolutionäre Entwicklung von Organisationen nach oben begrenzt. Was begrenzt hier?
So zum Beispiel, wenn ich ein Teamleiter habe, und sein Führungsstil ist er ist ein Panisch, er ist immer in Panik als Mensch, ja. Er ist ein unsicherer Mensch. Dann hat man sogar ein unsicheres Team, gell? Ich meine, der Führungsstil des Teamleiters wird ziemlich schnell zum Führungsstil des ganzen Teams. Mhm. Und so ist es auch, wenn der Geschäftsführer eigentlich ziemlich unbewusst vorgeht, dann steigen Leute, die vielleicht mehr bewusst vorgehen können, aus. Mhm. Und man bekommt eine ganze Organisation, das eigentlich begrenzt ist.
Das kann ich gut verstehen. Dass die persönlichen Begrenzungen des Chefs hier einfach wirklich die ganze Firma beeinflussen. Aber ist es nicht so, dass es hier noch eine zweite fundamentale Limitierung geht? Wenn wirklich jemand als Chef die Direktiven ausgibt, entsteht doch in jeder Organisation eigentlich ein ganz radikaler Flaschenhals.
Natürlich, ja. Ich meine, bloß zeitmäßig und strategisch und so weiter, ja, klar. Ja, und auch die Entwicklungspotenzial von die Leute innerhalb dieser Gruppe sind auch begrenzt, weil in so einer Organisation die Leute innerhalb eines Teams, ganz oft bekommen sie sehr wenige Möglichkeiten, richtig selber, also zu lernen, wie sie sich selber Entscheidungen treffen können. Das ist auch von dieses Perspektiv begrenzt.
Der Schritt zu dem, was du ein Rollensystem nennst, hast du vorher angeführt, da entwickelt sich derjenige, der vorher zum Chef war, der vorher Chef war, eher zu einem Architekten. Mhm. Kannst du beschreiben, was das für ein Übergang ist von einer direktiven Führungsstil zu einem Führungsstil, wo eine Organisation sich ein Rollensystem entwickelt?
Ja, so, erstens, normalerweise ist es passiert, weil eine Organisation oder ein Geschäft wird so komplex, ist eine Geschäftsführer oder eine Teamleiter, das ist einfach zu komplex, alles alleine zu leiten. Es gibt sogar dieses Hauptengpass für der Geschäftsführer. Und plötzlich, man denkt, oh, das können wir nicht alleine schaffen, wir müssen weiter delegieren. Mhm. Und dann ganz oft versuchen Firmen zu delegieren auch Funktionen, das heißt, die versuchen zu sagen, ja, wir werden so ein Rollensystem haben, das aus verschiedene Silos ist oder Funktionen, so zum Beispiel eine für Marketing und der andere für Sales und so weiter, Verkaufsbetrieb und so weiter. Und dann, das funktioniert auch nicht so gut. Und dann am Ende wird es so, dass man denkt, ja, was ich wirklich habe, ist, ich muss segmentieren, ich muss verschiedene Geschäfte segmentieren und ich muss anerkennen, dass eigentlich brauchen wir mehrere Strategien. Wir können also Strategien, in denen wir feststellen können, wie entwickeln wir, verkaufen wir und liefern wir unsere Produkte und Dienstleistungen. Und an diesem Punkt, wenn man merkt, dass man braucht mehrere Strategien, dass man kann nicht, man muss verschiedene Strategien hat, dann plötzlich denkt man, oh, ich brauche eine breitere Rollensystem. Und in diesem System werde ich Geschäftsführer haben und werde ich auch Funktionsleiter haben. Mhm. Es wird eine Art Matrix. Es braucht wirklich kein Matrix sein, aber ganz oft sieht es so aus. Mhm. Und die verschiedenen Rollen zu definieren. Was heißt es, der Geschäftsführer wird nicht mehr nur ein Geschäftsführer, er wird jetzt ein Unternehmensführer, ein Enterprise Leader, sagen wir auf Englisch. Mhm. Und ein Enterprise hat, innerhalb eines Enterprise hat man verschiedene Geschäftslinien und auch verschiedene Funktionen, die durchqueren, also die unterstützen die verschiedenen Geschäften. Und das kann ziemlich komplex werden. So der Enterprise Leiter erfängt, also für ihn, Strategie für ihn ist jetzt, welche neue Geschäfte werden wir bauen? In welche neue Funktionen und Kompetenzen werden wir investieren? Und wie entwickle ich Leute innerhalb meiner Organisation, die verschiedene Rollen spielen können? Und das heißt, dass ein Enterprise Leader, also er kommt aus einer ganz anderen Sicht als ein normaler Geschäftsführer. Für ihn es handelt sich um Organisationsentwicklung mehr als Geschäftswachstum. Mhm.
Lass mich da kurz nachfragen. Wenn du von einem Rollensystem sprichst, das klingt ja sehr abstrakt. Und auch von einer Matrix und von einer Architektur, die jetzt ein Unternehmensleiter als einfach Aufgabe hier übernimmt. Aber was du hier ansprichst, finde ich bei näherer Betrachtung unheimlich faszinierend, auch aus einer kulturellen und auch Bewusstseinsperspektive. Weil was du sagst, der Unterschied zwischen einer direktiven Führungskraft und dem, was du einem Rollensystem nennst, ist, dass die verschiedensten beteiligten Verantwortungsträger und Trägerinnen, seien das jetzt Menschen, die verschiedene Businessbereiche haben oder seien die einfach verschiedene Verantwortlichkeiten, in welchem Zusammenspiel die auch sind, die müssen ein tiefes Verständnis von der Architektur der Organisation als Ganzes und ihrer speziellen Position in diesem haben, um wahrnehmen zu können, wie sie ihre spezielle Rolle am besten ausfüllen. Das heißt, ich kann nicht einfach nur mein Ding machen in dieser Organisation, sondern ich bin dann wirklich optimal, am besten in der Umsetzung dessen, was meine Aufgabe ist, wenn ich ein Verständnis habe, was mein Platz, den ich in der Organisation einnehme, für eine Rolle in der gesamten Architektur dieser Organisation hat. Das verlangt ein ziemlich komplexes Bewusstsein von allen Beteiligten. Und der Organisationsleiter, dessen Aufgabe ist es, aus den verschiedenen Aufgaben, die es zu erfüllen gibt, und den verschiedenen Menschen, mit denen er diese Aufgaben erfüllen kann, ein optimales Zusammenspiel zu kreieren. Das ist doch die Architektur, die du meinst.
Genau. Ja, ich gebe dir ein Beispiel, um es ein bisschen weniger abstrakt zu machen. Du kannst überall in der ganzen Welt gehen und du kannst Leute, so erstens möchte ich sagen, du kannst so ein Geschäft als ein Dreieck vorstellen. Und auf einer Seite des Dreiecks ist Entwickeln. Zweite Seite ist Verkaufen, die dritte Seite ist Liefern. Und Wachstum ist eine Funktion, inwiefern man entwickelt, verkauft und liefert. Du kannst überall in der ganzen Welt gehen und du kannst Leute, die Rollenspielen beim Entwickeln, das heißt, die arbeiten in Marketing oder vielleicht Produktentwicklung. Und du kannst Leute, die beim Liefern arbeiten, das ist Manufacturing oder, und du kannst dich fragen, was halten diese Leute von Leuten, die beim Verkauf arbeiten, beim Vertrieb. Und überall werden die das genau dasselbe sagen. Die werden sagen, diese Leute werden alles verkaufen, es ist hier egal, ob wir es liefern können, ob wir es überhaupt bauen wollen. auch die anderen zwei Gruppen fragen, was halten die von den Leuten, die beim Liefern arbeiten? Die werden immer auch dasselbe sagen. Die werden sagen, diese Leute sind immer inflexibel und immer sehr, sehr konservativ. Und wenn du Leute, die im Verkauf arbeiten, Leute, die im Liefern arbeiten, fragen, was sie von Leuten beim Entwicklung was die denken, wenn du sagen, diese Leute sind verloren in ihre Modellen, in die Möglichkeiten. Das heißt, so eine Gruppe sind Träumer, eine Gruppe sind Haie, die dritte Gruppe sind Bauern oder so. Aber man braucht alle drei Perspektiven, um ein Produkt auf den Markt zu bringen. Das heißt, dass die kreative Reibung zwischen all diesen drei Perspektiven sind eine Quelle des Innovations innerhalb einer Firma, innerhalb aller Geschäften. Große geschrieben, das heißt innerhalb einer Architektur von einer Organisation. Wenn man als Architekt so eine Organisation bauen möchte oder vorstellen möchte, muss man mit Absicht kreative Reibungen einbauen. Und man muss sogar eine Kultur bauen, wodurch diese kreative Reibungen positiv in eine positive Richtung führen, dass die nicht etwas zum Vermeiden werden, sonst eine Quelle des Innovations und Quelle des Entwicklungs.
Das ist interessant. Dieses Dreieck, das du hier beschreibst, das klingt ja für Menschen, die jetzt mit Betriebsentwicklung zu tun haben, zuerst einmal ein bisschen unbekannt. Aber das ist eine interessante These, die du aufstellst. Egal, was Menschen zusammen machen, sie bieten irgendein Produkt oder irgendeinen Service an, der für andere Leute einen Nutzen hat. Das ist eigentlich, wenn wir, egal ob wir Philosophie machen oder ob wir Tische bauen oder ob wir Häuser bauen, immer wo wir zusammenkommen, Organisationen bilden, die in der Welt etwas kreieren, kreieren wir etwas, das für jemanden einen Nutzen hat. Wenn man das jetzt ganz einfach markttechnisch ein Produkt nennt, dann sagst du, es gibt hier drei Seiten. In jedem Betrieb gibt es sozusagen eine Seite von Menschen, die entwickeln das Produkt. Die denken sich aus, es braucht zum Beispiel ein neues evolutionäres Magazin am deutschen Markt, das vielleicht mit dem Titel Evolve ein ganz tolles Magazin wäre, sage ich ganz zufällig als Beispiel. Und die denken sich hier etwas aus müssen träumen, um sich was ausdenken zu können. Und dann gibt es Menschen, wenn das wirklich sozusagen in die Welt kommen soll, muss es irgendwelche Menschen geben, die hier das Produkt liefern. Das heißt, da muss dann irgendwie zum Beispiel ein Magazin, das wirklich dann auch einen tollen Inhalt und eine tolle Grafik hat, gemacht werden.
Ja, es muss gedruckt werden.
Und am Schluss muss es auch noch gedruckt werden. Und dann, dann muss es aber auch noch an die Leute herangeführt werden, die vielleicht an so einem Produkt Interesse haben. Das heißt, das, was man so ungern Verkauf nennt, aber was es einfach Verkauf ist, ein Produkt muss verkauft werden. Und was du sagst, diese drei Seiten eines Betriebes, die Leute, die das Produkt erträumen, die das Produkt entwickeln, die dies real als Produkt produzieren und die dies an die Interessen ranbringen, die es verkaufen, das sind drei verschiedene Perspektiven. Und überall auf der Welt gibt es Konflikte zwischen diesen drei Perspektiven, weil diese Menschen verschieden ticken.
Genau.
Eine gute Architektur macht aus diesen Konflikten eine kreative Reibung. Ist das der Punkt?
Genau. Und zu deiner Vorlage. Das heißt, um diese kreative Reibung zu einer Quelle zu machen, müssen die Leute ihre eigenen Rollen verstehen und die müssen auch Respekt haben für das ganze System. Die müssen also größere Rollen verstehen. verstehen. Mhm. Und die mussten verstehen, dass diese kreativen Reibungen nicht etwas zu vermeiden, die sind eigentlich ein Geschenk. Weil da kommt Entwicklung durch diese kreative Reibung. Mhm. Dadurch, weil, ja, und das ist genau das.
Da hast du jetzt ein Wort reingebracht, dem würde ich gerne nachgehen, das Wort Respekt. Weil das klingt so einfach, aber ich glaube, das kennt jeder von uns, der irgendwelchen praktischen Zusammenhängen sind. Die Leute, die sich Dinge ausdenken, jetzt in der Betriebssprache gesprochen, die sich Produkte ausdenken, sei es ein philosophisches Magazin, die haben eine Tendenz, wenig Respekt vor den Leuten zu haben, die Dinge verkaufen. Die Menschen, die Dinge ganz praktisch auch verkaufen wollen, sodass sich das funktioniert, dass ein Unternehmen nachhaltig ist, haben in der Regel zumindestens nicht immer Respekt von den Träumern, die immer irgendwie ganz tolle Träume träumen, die Produkte entwickeln. Und die Betriebskultur, von der du sprichst, die hier eine andere Produktivität am Schluss bringt, ist eine, wo die Menschen anfangen, für diese verschiedenen Perspektiven, die anderen, also die Entwicklungsperspektive, die Perspektive der Leute, die es produzieren und die es verkaufen, dass die jeweils für diese andere Perspektive des Zusammenspielens Respekt bekommen. Das heißt, ich muss über meine eigenen Teil, den ich als Anteil hier liefere, hinausschauen und sehen, ich arbeite ja an einem Ganzen. Und nur wenn ich die anderen verstehe, können wir wirklich zusammenarbeiten und das zu machen, was du ja vorhin mal als Co-Kreation genannt hast.
Ja, genau. Und das kann man auch weiterbringen. Das heißt, dass wenn man das ganze System versteht, dass keine Rolle fehlen kann, dann man braucht, um eine Organisation zu haben, ein Geschäft zu haben, braucht man alle drei Seiten. Dreiecks, wovon wir gerade gesprochen haben. Keine Seite kann fehlen. Das heißt auch, dass manchmal ist es so, dass man, dadurch kann man merken, wenn eine Perspektive fehlt. So, das heißt, dass wenn es gibt bloß zwei außer drei Perspektiven, dann hat man ein nachhaltiges Geschäft, hat man keine Organisationskultur weiterentwickeln kann, weil es fehlt was. Und manchmal, wenn ich mit Geschäftsteams arbeite, spielen wir so ein Spiel, wir tauschen Rollen. Mhm. Und das ist sehr, sehr interessant, dass man kann ein Verkaufsmann nehmen und sagen, jetzt also für die nächste Stunde kennst du das Rolle des Entwicklungsleiter spielen. Wir können Rollen tauschen. Und das ist sehr, sehr interessant, ist beinahe sofort fangen die an, genau auf der Gegenperspektive, also zu argumentieren, also ja. als vorher. Ja. Das heißt, wie Leute denken, wie Leute handeln, ist ganz oft von Rollen bestimmt.
Mhm. Das, was du eben als Rollensystem dann nennst, oder? Diese Entwicklungsstufe von Organisationen, wo Menschen ihre Rollen bewusst ausfüllen können, eben, dass sie eben auch Respekt für die anderen Rollen in diesem Gesamtsystem haben, das erscheint mir ja schon eine ziemlich hochentwickelte Organisationskultur zu sein. Also wenn wir das zusammenbringen, dass wir verstehen, welche Perspektiven hier ein Ganzes bilden und wir auch jemanden oder ein Team haben, das dieses Ganze in einer guten Architektur zusammenbringt, sodass wir je nach unseren Fähigkeiten optimal diese verschiedenen Rollen ausfüllen können, um eben ein gutes Service oder ein gutes Produkt oder was auch immer gemeinsam zu produzieren. Das erscheint mir eigentlich schon eine ganz tolle Leistung. Warum denkst du, dass es hier noch eine Entwicklungsstufe darüber hinaus geht, gibt? Und wie sieht diese aus?
Ich an, du bist, ich habe nicht gehört zu deinem, was du den
Die
letzten Satz.
Frage war, nach meiner Ansicht ist das schon eine ziemlich große Leistung, sowas zustande zu bringen, was du gerade beschrieben hast. Aber in deinem Entwicklungsmodell ist das ja nicht die letzte Stufe, sondern da gibt es noch eine Stufe darüber hinaus.
Oh ja, es gibt noch eine Stufe darüber hinaus.
Was macht dieses darüber hinaus aus? Wo entwickeln sich Teams darüber hinaus noch hin?
Erstens, wenn man über was einer wie ein Hochkulturell aussieht, sprechen. Und vorher haben wir gesagt, ja, die Leute arbeiten mehr interdependent, die ko-kreieren, die finden Lösungen von Konflikten und so weiter. Aber es gibt etwas anderes, was dahinter steckt. Und es ist eine andere Art des Denkens. Und wir nennen es Kontextdenken oder und ich werde versuchen, es zu beschreiben, aber beschreibe es als Frage ist, wie kann der Maus im Labyrinth eine Vogelperspektive bekommen? Das heißt, wie kann man wissen, genau, was man zunächst tun muss, auf eine höhere Leistungsebene zu kommen? Das heißt, als individuell und auch als eine Gruppe, als ein Team, als eine Organisation. Und es ist ziemlich einfach. Also, die Leute fangen an, darüber so zu denken. Die Frage ist, welche Bedingungen, wenn die alle optimiert waren, würde für uns Erfolg unvermeidbar machen. Und ich möchte es nicht zu abstrakt machen, aber ich möchte bloß sagen, wenn wir miteinander setzen würden, wir würden damit anfangen, okay, in unsere Beziehung kommen. Wenn wir eine hochentwickelte, höhere Potenziale Beziehung zwischen uns haben möchten, welche Bedingungen müssen wir, könnten wir schaffen, die das, die optimieren, die eine einfach tolle Beziehung zwischen uns zwei unvermeidbar machen würde. Und die eigentlich, was passiert ist, Leute fangen an, aus dieser Perspektive zu denken und handeln. Das heißt, die fangen an zu fragen, was für eine Aussicht sollen wir haben, was für ein Rollensystem sollen wir haben, was für Strategien brauchen wir. Was wir für messbare Ergebnisse brauchen wir. Und die fangen vom Ergebnis, von Endstadium zurückzudenken und dann ihre jetzige Situation aus dieser Sicht zu messen. Und wenn wir das machen, können wir dann Hauptengpässe erkennen, auch Daten, aber Hauptengpässe erkennen. Und wenn man diese Hauptengpässe erkennen kann, kann man den schnellsten Weg zum höherer Leistung finden. Du sollst mir helfen, das ein bisschen zu
Nee.
erklären, aber.
Wenn ich eins hier einfach einfügen darf zu dem, was du gerade gesagt hast, weil du
Ja, bitte.
hast diesen Schritt etwas eingeführt, das hast du vorher noch nicht erwähnt gehabt. Das ist eine Entwicklungsperspektive. Weil wir hatten vorher über ein Rollensystem gesprochen und hatten da davon gesprochen, dass jeder einfach ein tiefes Verständnis seiner, ihrer Rolle und der Organisation als Ganzes hat, so dass es wirklich ein organisches Ganzes ergeben kann. Aber was du jetzt reinbringst, ist, das Ganze kann sich ja entwickeln. Das, was du als optimieren kannst, das Ganze kann ja wohin gehen, wo es das, was es ist, noch besser sein kann. Und das ist eine andere Perspektive, als jetzt einfach zu sehen, was ist das Ganze als organisches Ganze und welche Rolle habe ich, sondern auf einmal du hast eine Zukunft vor dir. Wie könnte das Ganze sein? Und dann, was, wenn ich dich richtig verstehe, das, was du mit den Hauptengpässen beschreibst, ist die Frage, und was steht dem im Wege?
Genau. Genau. Und das heißt, man fängt an, zu erkennen, was man nicht kennt. Und dass man nicht weiter denken kann, als seine eigene Erfahrung. Mhm. Und da fangen wir an zu sagen, also was steht im Weg? Weil auf der anderen Seite eines Hauptdenkbares ist normalerweise ist eine Welt, da man geht in eine Welt, die man nie vorher, man hat sich nie vorher diese neue Welt vorstellen können. So zum Beispiel, wenn man ein Team hat und sich bekommt man ein ganz neues Rollensystem. Mhm. Ehrlich gesagt, man hat wirklich gar keine Ahnung, wie dieses Rollensystem echt funktionieren wird vorher. Mhm. Das muss man erleben nachher. Mhm. Und was man so, wenn man eine Entwicklungsperspektive hat, dann fängt man an, in diese Stadien zu denken, mhm. in Entwicklungsphasen. Und man auch fängt an, darüber zu denken, was weiß ich, was wissen wir, was ist innerhalb unserer jetzigen Erfahrung und was ist außerhalb unserer jetzigen Erfahrung und wie kommen wir so weit, so schnell auf die nächste Ebene hin, wie möglich, wie können wir so schnell wie möglich mhm. gemeinsam lernen.
Mhm. Aber das, was du beschreibst, finde ich eigentlich eine ganz fantastische Vision. Weil das, was du hier beschreibst, ist eine Organisation, wo wir alle miteinander ein tiefes Verständnis haben, wer wir sind, was meine Rolle ist in dem, wer wir sind, als ein organisches Ganzes, als eine Organisation und wer wir sein können. Aber dieses Wer wir sein können, auch verstanden im was meine Rolle in diesem Wer wir sein können ist. Also wie kann mein, erstens, was können wir als Ganzes sein und was kann mein Beitrag sein, um dieses Ganze werden zu können? Wenn alle Teile, wenn alle Rollen dieses Entwicklungsdenken in sich öffnen, so dass wir eine miteinander kommunizierende Vision haben, die diese Zukunft, die wir erst erfinden müssen, in unserer Vision lebendig werden lässt. Also wie wir sein können, wer wir sein könnten und was die mhm. verschiedenen Rollen für Beiträge dazu leisten können, dann entsteht ja genau das, was ein Peter Senge zum Beispiel selbstlernende Organisationen nennen würde.
Genau. So ist es. Aber was ist so wichtig ist, das ist, man muss diese vier Stadien folgen. Das heißt, man kann mhm. nicht von Stadien 1 bis Stadien 4 also springen.
Ja.
Das heißt, dass erstens hat man so einen Verbund von Individualisten, aber die Individualisten mussten dann sagen, ja, okay, ich will innerhalb einer Entscheidungshierarchie leben. Mhm. Das ist, also ich stimme zu. Dass, und wenn eine Entscheidung gemacht ist, will ich damit mitmachen. Also, mhm. Und dann zweitens muss man Kapazität, also direktive Führung zu haben. Und das ist richtig, weil ohne direktive Führung, dann kann man nicht ein neues Rollensystem bauen. Und das heißt, direktive Führung in Stadien 3, dann heißt nicht, dass ich sage die Menschen, was sie machen. Es ist nicht auf diese Ebene. Es ist mehr als, ich beschreibe die Rollen, die wir brauchen, um die Leute spielen müssen, sodass wir gemeinsam Erfolg haben. Und dann, das ist auch der dritte Stadium, und dann kommt man weiter, dann fängt man an, okay, jetzt arbeiten wir alle interdependent innerhalb unserer Rollen. Wie sieht unsere gemeinsame Entwicklung aus? Mhm. Wohin wollen wir da? Was für Bedingungen werden wir gemeinsam Erfolge erkennen? Mhm. In welche Richtung werden wir gemeinsam entwickeln? Mhm. Und da sind die eigenen Stadien.
Das finde ich ganz toll. Das ist natürlich nur ein wirklich ganz kleiner Bruchteil deiner Überlegungen, wie sich Organisationen entwickeln können. Aber ich denke, es ist ein zentraler Baustein dessen, wie du meinst, dass Organisationen eben zu selbstlernenden Organisationen werden können, um hier Peter Senges Ausdruck zu verwenden. Oder man kann auch deren Ausdruck verwenden. Du nennst es selbstentwickelnde Teams.
Ja.
Und zu sehen, das ist schon eine hohe Entwicklungsstufe, sowohl für die Individuen, man muss ja individuell unheimlich viel halten an Komplexität, um sich zu verstehen, seine Rolle zu verstehen, das Ganze zu verstehen, das Entwicklungspotenzial des Ganzen zu verstehen und dann noch das Wechselspiel, das Entwicklungspotenzial der einzelnen Rollen und des Ganzen zu verstehen. Das ist ja eine unheimlich komplexe Bewusstseins- und Verantwortungsleistung, die hier von Menschen verlangt wird, um sowas halten zu können. Das heißt, du sprichst hier schon von einer sehr herausfordernden Kulturentwicklung.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe das innerhalb der letzten 20 Jahren dutzende Mal gemacht, habe ich Organisationen durch diese zwei Stufen gebracht. Mhm. Und wenn man es schrittweise macht, ist es eigentlich nicht so komplex, weil wenn man weiß genau, wo man jetzt ist, auf welchem Stadium, und genau, was man machen muss, um auf den nächsten Stadium zu kommen, um einen Durchbruch zu haben, Breakthrough zu haben, dann kann man ganz systematisch vorgehen. Und dann ist es eigentlich nicht so komplex. Es ist, als ob man sogar eine Karte hat, wodurch man genau bestimmen kann, wohin müssen wir, um ja innerhalb der nächsten 90 Tage oder 180 Tage, genau was müssen wir als ein Team machen, um auf höhere Leistungspotenzial zu kommen.
Jetzt hätte ich natürlich noch einen Haufen Fragen hier dazu. Wir sind nur mit der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten und wir haben schon ein paar Hörer, die sich hier per E-Mail in das Gespräch mit eingeschaltet haben und ich würde gern einfach einige dieser E-Mail-Fragen vorlesen. Da schreibt eine Hörerin: Lieber Richard, in meiner beruflichen Erfahrung stelle ich oft fest, dass es noch nicht viele Leute gibt, die zu einer echten kreativen Reibung fähig sind, sondern oft ist Reibung nicht kreativ, weil Egos aufeinanderprallen und vieles viel zu persönlich genommen wird. Welchen Ansatz verfolgt Growth River, um in den Teams diesen Umgang mit kreativer Reibung zu trainieren und die Egos weitgehend aus dem Weg zu halten?
Das ist so eine gute Frage. Das muss man üben. Und es ist klar, es gibt Leute, die es nicht machen können. Aber wenn man so eine Kultur baut, in dem die Leute gegenseitig einen anderen direkt verantwortlich halten können und direkt Feedback geben können, und wenn man das übt, können die Leute das lernen. Und zweitens möchte ich sagen, dass wenn Rollen sehr, sehr klar sind, ist es viel, viel leichter, die kreative Reibungen zu depersonalisieren. Das heißt, wenn ich ein Verkaufsmann bin und du arbeitest beim Marketing oder sowas, ich weiß, dass ich kann erwarten, dass wir immer sogar eine kreative Reibung haben zwischen uns, weil wenn ich meinen Job mache und wenn du deinen Job machst, dann müssen wir sogar ab und zu einen Konflikt kommen. Ja. Und so die Leute erwarten es, und dann ist es nicht so schwierig. Aber es ist ein bisschen anders, wenn man es macht innerhalb ein ganz klarer Rollensystem, als wenn man es, wenn man über persönliche kreative Reibung spricht, also, statt kreative Reibung zwischen ganz klar definierte Rollen.
Wenn ich gleich zwei Fragen anschließen darf. Da hat eine Hörerin gleich zwei Fragen gestellt, die meines Erachtens direkt an dem, was du gerade gesagt hast, anschließen. Sie fragt: Wie stellt man fest, in welchem Stadium eine Organisation zurzeit ist? Gerne denken wir, dass wir weiter sind, als tatsächlich der Fall ist. Und zweitens, wie kommt man von einem zum nächsten Stadium? Wenn man zum Beispiel in einem zweiten Stadium ist, wie kommt eine Organisation zum dritten? Was braucht es? Was hat das mit Bewusstsein der Teams und der Führungskraft zu tun?
Okay. Erstens, wenn es gibt auf unserer Website in den USA, auf growthriver.com/APT, High Performing Team, es gibt sogar eine App. Und bei diesem App gibt es 9 Fragen. Und man kann die 9 Fragen für sein Team beantworten. Und dann wird man sofort einen Bericht bekommen. Und dieses Bericht wird ganz genau zeigen, was es braucht für ein Team innerhalb einer bestimmten Situation auf die nächste Stufe zu kommen. So, ich möchte nicht so tief beantworten, weil außerhalb zu sagen, dass man kann jetzige Situation bei einem Team oder Organisation messen gegen bestimmte Bedingungen und dadurch kann man einen Hauptengpass erstellen und man kommt immer auf eine höhere Ebene, wenn man so einen Hauptengpass löst. Zweitens, als man durch die 4 Stadien geht, wird das Bewusstsein Conscious Thinking von der Führungskraft immer richtiger. Das heißt, dass auf der ersten Stadien eigentlich normale sind Leute, behandeln sich ziemlich unbewusst. Auf der zweiten Stadien ist wenn man einen direktive, also Chefleiter hat oder Geschäftsführer, der ganz bewusst umgeht, dann hat man so eine Organisation, wenn nicht. Aber es ist nicht bis zum 4. Stadium, dass die Leute es alle gemeinsam entwickeln, dass die fangen an, ganz genau gegenseitig Feedback zu geben und einander dafür verantwortlich halten, bewusst zu denken und handeln.
Dann darf ich da gleich auch die nächste Frage anschließen, auch von einer Hörerin. Lieber Richard, das Businessmodell, das du beschreibst, scheint mir auch ausgerichtet zu sein auf ständige Weiterentwicklung. Wie denkst du, bringt man Menschen, die oft sehr veränderungsunwillig sind, dazu, Veränderung zu ihrem Lebensinhalt zu machen?
So, ja, das ist eine interessante Frage. Ganz oft beim, was wir heißen, Change Leadership. In einer Organisation muss man es so machen, dass eigentlich die Leute entweder entscheiden sich zu entwickeln oder weit oder mitmachen, mit Wandel mitzumachen. Mhm. Oder ganz oft, dann scheiden die sich aus. Die steigen einfach aus. Mhm. Und das heißt, es ist beinahe immer messy. Aber man kann, wenn alle die Leute einfach nicht, wenn manche Leute sich weiterentwickeln möchten und wenn die auf ganz wichtige Stellen stehen, dann wird die ganze Organisation begrenzt, das Potenzial ist begrenzt. Und eigentlich ist es eine Frage, ob die ganze Firma oder Organisation nicht weiterentwickeln wollen, weil eine oder ein paar Leute es nicht mitmachen möchten.
Oh. Ja. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du setzt hier eigentlich auf Vorbildwirkung. Wenn es Menschen an den richtigen Stellen gibt, die hier Veränderungswillen vorleben, hat das eine Ausstrahlungskraft, die ganze Organisationen mitziehen kann. Ist das die Kraft, auf die du hier setzt?
Ja, ich meine, Organisation, Kultur fließt in eine Richtung von Macht hinaus. Das heißt, in die meisten Organisationen ist es so, die Leute, die oben in einer Entscheidungshierarchie stehen, bestimmen eine Organisationskultur. Mhm. Und wenn diese Leute unbewusst sind, dann hat man eine unbewusste Kultur und so weiter. So, das heißt, wie sagt man auf Deutsch, der Fisch fängt immer an zum Stinken vom Kopf.
Genau so.
So ist es.
Das heißt, umgekehrt formuliert, dass auch vom Kopf her die Verantwortung ist, hier Veränderung in eine Organisation hineinzutragen.
Genau, genau. Und ganz oft, also wenn man von Organisationswandel sprechen ist, es gibt keinen Unterschied zwischen Organisationsentwicklung und Leitungsteamentwicklung und Geschäftsführerentwicklung.
Okay.
Alles, das ist genau das. Also ist alles das Gleiche. Alles muss gemeint, also gleichzeitig passen.
Schön, Richard. Uns läuft leider die Zeit davon. Ich hätte noch einiges an Fragen und ich weiß, dass wir wirklich nur ganz kleine Bereiche deines Denkens hier abgedeckt haben. Trotzdem glaube ich, dass ein wesentlicher Grundgedanke dieses evolutionären Organisationsentwicklungsmodells, das dir so wichtig ist und das du auch eben als Unternehmensberater ja weltweit umsetzt, hier rübergekommen ist und auch, was ja mein Motiv war, das auch in diese Radiosendung zu nehmen, wie das nicht nur eine Organisationsentwicklung ist, von der du sprichst, sondern eben auch eine Kultur- und Bewusstseinsentwicklung, die es braucht, um diesen Veränderungswillen leben zu können und auch diese Komplexität von Verantwortung überhaupt wahrnehmen zu können. Wie du angeführt hast, es gibt auch eure Website www.growthriver.com. Es gibt auch eine deutsche Website .de. Da gibt es unterschiedliche, genau. unterschiedliche Inhalte. Also viel von dem, was du gesprochen hast, gibt es hauptsächlich auf der amerikanischen Website. Da können sich Interessierte auch noch weiter informieren, welche Angebote ihr habt, auch konkret für eben die Entwicklung von Organisationen. Aber ich danke dir mal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns diese Perspektive hier näher zu bringen. Und ich finde es auch spannend, wie auf gerade so einer praktischen Ebene, die du hier als deine Lebensaufgabe gewählt hast, Organisationsentwicklung, Kulturentwicklung und Bewusstseinsentwicklung ganz klar als eine gemeinsame Entwicklung sich zeigen.
Danke. Danke sehr.
Herzlichen Dank und herzlichen Dank fürs Zuhören. Einen schönen guten Abend.
Danke.